Ich möchte am Anfang noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und dass du uns jetzt begegnen möchtest. Schließe uns dein Wort auf, dass wir es verstehen, Herr. Und das auch mitnehmen können, was du für uns bereithältst. Amen. Ja, wir haben es schon gehört, unsere Predigtreihe vom Lukas geht weiter. Und mir ist nochmal deutlich, oder vielleicht nochmal, ich möchte es an den Anfang stellen, auch nochmal, was Lukas uns hier eigentlich weitergeben möchte. Jesus ist der Christus, eigentlich der perfekte Mensch, der Sohn Gottes. Und trotzdem als normaler, Anführungszeichen, Mensch aufgewachsen wie wir. Er ist ohne Sünde und damit das Opfer, welches für die Sünde der Menschen sterben wird, und damit das ewige Leben, damit wir das ewige Leben haben. Das ist eigentlich das, was uns Lukas weitergeben möchte. Andreas hat es letzte Woche schon eingeleitet und ich möchte nochmal diesen einen Vers 3 aus dem Lukas 1 euch vorlesen. Dort steht, so habe auch ich mich dazu entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen und sie für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Also wir wissen daher, dass Lukas sich mit den Augenzeugen unterhalten hat. Er war ja nicht bei allem dabei. Er hat sich wahrscheinlich mit dem Evangelist Markus, aber vor allem auch mit der Mutter Maria, also Jesu Mutter, auseinandergesetzt. Er hat sicherlich recherchiert über Personen wie Zacharias, Simon und Hannah und noch vieles mehr und hat es in sorgfältiger Weise aufgelistet. Dass wir heute darüber auch nochmal nachdenken können. Und Lukas macht deutlich in unserem Text, Jesus war Mensch, ganz Mensch, einst Kind aufgewachsen. Er wurde älter und musste reifen. Und er hat uns einen Bericht heute hinterlassen, in Anführungszeichen, den wir jetzt lesen dürfen. Und dieser Bericht, der kommt nur im Lukas-Evangelium vor. Kein anderer der Evangelisten greift diesen Bericht auf. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Handy rausholen möchtet mit der Bibel-App, Lukas 2, 41 bis 52. Ich möchte es euch vorlesen, beziehungsweise ihr dürft auch mitlesen. Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Endlich am dritten Tage entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Jesus antwortete, warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchten ihnen willig. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis. Und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Ich müsste entschuldigen, ich habe falsch hingeschrieben, nicht nach Luther, sondern ich habe mich umentschieden. Das war nach gute Nachrichtübersetzung. Genau, falls ihr euch gewundert habt. Ja, einige Gedanken möchte ich euch heute aus diesem Text mitgeben. Nicht drei, sondern vier heute. Und ich möchte an diesem einen Punkt hängen bleiben nochmal. Wenn Lukas betont, Jesus ganz normaler Mensch. Und da kann man so über die Punkte, die ich jetzt da gewählt habe, vielleicht auch theologisch streiten. lasst euch trotzdem gerne mal drauf ein. Weil die Frage ist natürlich, Jesus lernt, muss er wirklich was lernen? Ich sage, Jesus lernt von seiner Familie. Jesus lernt im Vaterhaus und daraus auch unser Titel, Jesus im Vaterhaus zu Haus. Der dritte Gedanke, Jesus verloren, orientierungslos. Und der vierte, Jesu Worte nicht verstanden, aber im Herzen tragen. Ich möchte euch mit euch diesen Text nochmal durchgehen. Die ersten beiden Verse möchte ich mit euch anschauen. Was ist das für ein wunderbarer Satz, der da steht? Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Naja, man könnte fragen, wirklich wunderbar? Oder hat er sich jetzt hier was irgendwie ausgesponnen? Ich möchte euch meine Gedanken weitergeben. Was steckt denn in diesem kleinen Satz drin, der eigentlich so nüchtern wirkt, aber da steckt aus meiner Sicht ganz schön viel drin? Jesus lernt hier vieles oder manches von seinen Eltern. Zum Beispiel, dass sie zum Passafest gingen, dass sie nach Jerusalem gingen, in den Tempel. Er lernt davon, wie so eine Reisegruppe geht, wie die Reiseroute ist und es strebt auf Bar Mitzwa hinzu. Das ist schon mal so ein bisschen ein kleiner Teaser. Also, was heißt es? Was lesen wir hier? Die Eltern gingen jedes Jahr nach Jerusalem zum Passafest. Interessanterweise ist es so bei den Juden, und so lesen wir es auch im Alten Testament, dass eigentlich nur die Männer verpflichtet waren, regelmäßig an solchen Festen und Feierlichkeiten teilzunehmen. Und hier steht ganz klar dabei, Maria ist auch mit dabei. Also nicht nur Josef ging, sondern auch Maria. Und so eine Reise nach Jerusalem von Nazareth aus, da war man schon so 2-3 Wochen unterwegs. Das war schon etwas, wo man sagen kann, das war eine größere Reise. Und ich kann mir vorstellen, dieser Jesus, dieses Kind, jedes Mal, wenn die Eltern aufgebrochen sind, was hat es wohl mit ihm gemacht? Er musste daheim bleiben. Vielleicht war er bei Oma und Opa, man weiß es nicht genau. Lukas ist hier sehr nüchtern, erzählt nicht viel drumherum. Aber so könnte ich mir es vorstellen. Er war daheim und dann hat er sehnlich gewartet, bis die Eltern wieder kamen. Und dann diese Fragen, die in ihm hochkamen. Wie ist das mit dem Passafest? Wie ist es im Tempel? Was war auf der Reise? Was habt ihr erlebt? Warum sage ich, Jesus lernt von seinen Eltern? Ich kann mir vorstellen, nach jeder Reise haben sie sich ja auch Zeit genommen, mit Jesus und den Geschwistern von Jesus auch nochmal darüber zu reden. Was war das? Was war jetzt das Besondere an diesem Passafest? Was haben wir erlebt im Tempel? Ich habe mich in der Vorbereitung erinnert an meine Jugendmundleiterzeit. Bei Mitgliederaufnahmen haben wir ganz oft darüber gesprochen, wie das ist, wie man zum Glauben kam. Und dann kam ganz oft ein Satz, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Eigentlich ein toller Satz, aber ganz oft habe ich mich gefragt, verstehen wir eigentlich oder verstehst du gerade wirklich, was das bedeutet? Das ist was ganz Besonderes. Wenn du jeden Tag einfach nichts anderes erleben kannst, wie das Wort Gottes irgendwo Teil des Lebens ist. Da wird gebetet vorm Essen, da wird gebetet, bevor man in die Schule geht oder sogar gesegnet. Da wird die Bibel gelesen. Was für ein Privileg ist das, wenn man in so einer Familie aufwachsen darf? Und dieser Gedanke hat mich bewegt. Ich glaube, Jesus hat ganz, ganz viel auch von Josef und Maria gelebt. An Treue, die sie hatten, das auch hier deutlich wird. Jedes Jahr gingen sie zu diesem Passafest. Und dann habt ihr sicher gelernt, und ich möchte uns ein bisschen hineinnehmen, was ist denn das? Ich habe mal versucht, ein Bild zu finden. Du kannst es vielleicht erkennen, so sah Jerusalem wohl zu der Zeit Jesu aus. Also eine mächtige Stadt, da gab es viele Dinge. Aber das Entscheidende war dieser Tempel. Da ging es hin. Und da seht ihr hier einen Plan von dem Tempel, wie das Ganze so ausgesehen hat. Einfach, dass ihr es ein bisschen einordnen könnt. Und das Passafest war immer im Frühjahr. Ich habe euch mal ein paar Fakten drauf geschrieben, was es bedeutet. Ich gehe nicht jedes einzelne durch, aber einfach mal nur, dass ihr wisst, was da so passiert ist und wie das stattgefunden hat. Schon die Tatsache, 18.000 Lämmer vermutet man, sind in dieser Zeit, also in dieser Woche da geschlachtet worden. Und wir kennen ja manches aus den anderen Evangelien, wir kennen es aus Ostergarten vielleicht auch. Ja, zwischen 15 und 17 Uhr ist es meistens vollzogen worden. Abends saß man dann zusammen, hat dann mit ungesäuerten Brote und bitteren Kräutern das Passahlamm gegessen. Und in dieser Zeit, so schätzt man, waren zwischen 100 und 500.000 Pilger in Jerusalem. Also das war nicht einfach nur ein bisschen ein paar Leute hier da, ja? Das waren Massen, die in dieser Stadt sich aufgehalten haben. Was hat Jesus gelernt über die Reiseroute? Ich glaube, auch das ist nochmal wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Es gab so zwei gängige Routen. Die eine seht ihr hier, so diese lila, oder ja, man sieht es lila, bei mir ist es ein bisschen eher bläulich. Und die grüne, ja. Die lila, ne, die ging durch Samarien durch. Nein, 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 da sind wir nie durchgegangen, sagte sicherlich Maria und Josef. Wir gehen lieber einen etwas weiteren Weg, durch die Jordanebene hindurch. Und dann ist es eben schon interessant, wenn man dann den Jordan entlangläuft und nach Jericho kommt. Und wir kennen diese Geschichte aus dem barmherzigen Samariter. Jericho, Jerusalem, diese Strecke. Das war nicht so einfache Geschichte. Da lagen plötzlich 1000 Höhenmeter dazwischen, auf 26 Kilometer. Und das war diese Blutstraße, auf der eben der barmherzige Samariter auch überfallen wurde. Der Blutweg wurde er genannt, weil viele Räuber und Gefahren dort waren. Also so eine Reise, das war nicht einfach nur so ein Spaziergang. Und dann eines, was noch auch bedeutend ist, glaube ich, in unserem Text und was wir vielleicht auch manchmal überlesen. Und ich habe mich gefragt, warum diese 12 Jahre? Und ich habe mich dann erinnert, mir war es eigentlich eher, wie ich es aufgeschrieben hatte, dass mit 13 ein jüdischer Junge eben dieses, so heißt es dann seit dem Mittelalter, Bar Mitzwa, also Sohn des Gebotes wurde. Was ist das? Letztendlich ist er religiös mündig geworden. Aber in den Auslegungen habe ich gelesen, dass sie bereits mit 12 eben zum ersten Mal diesen Gang Richtung Jerusalem, dieses Passafest miterleben durften, als Vorbereitung auf dieses Bar Mitzwa-Fest, das was ganz Besonderes war. Und ihr seht hier, ich habe ein bisschen was dazu aufgeschrieben, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, was das bedeutet. Also zum Beispiel Rechte und Pflichten gab es dadurch. Er durfte nun, also der Junge, in der Synagoge aus der Tora lesen und so weiter. Ihr könnt es selber lesen. Wie war das jetzt wohl für unseren Jesus, als er zum ersten Mal nach Jerusalem gehen durfte? Ich habe euch einen Rucksack mitgebracht. Ich könnte mir vorstellen, er hat darauf hingefiebert. Zumindest bei meinen Kindern wäre es so. Da fiebert man richtig drauf hin. Jetzt geht's bald los. Jetzt geht's nach Jerusalem. Der Rucksack wurde gepackt und alles, was man so benötigte für diese Reise. Und ich glaube und ich bin mir sicher, die Vorfreude, die stieg in Jesus an. Endlich darf ich nach Jerusalem. Und vielleicht ist es so, wie es im Psalm 84 steht, Vers 4 und 5, sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen, die Schwalben bauen ihr Nest bei den Altären und ziehen dort ihre Jungen auf. Herr, du Herrscher der Welt, mein König und mein Gott, wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immer preisen können. Ich glaube, dass Jesus genau diesen Satz kannte und er wusste, jetzt geht's dahin, wo mein Vater ist. Und dann sind sie da gereist, nach Jerusalem, haben diese beschwerliche Zeit auf sich genommen, diese Reiseroute. Das waren 7 Tage Mühe und Anstrengung. Und dann kamen sie nach Jerusalem. Und dann erzählt Lukas nur ganz nüchtern, er hat uns nicht hineingenommen, was dort passiert ist. Aber er sagt dann, nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Endlich am 3. Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und sie fragte. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Der Tempel, und jetzt schmücke ich es ein bisschen mit meinen Gedanken aus. Das steht hier leider nicht, was Lukas hat uns das, wie ihr seht, ganz nüchtern geschildert. Aber ich denke, Jesus kam in diesen Tempel, und er war mitten unter seinem Vater jetzt. Er war da in einer heiligen Art, Welt oder Form, mitten in einer unheiligen Stadt. Vielleicht hat er so ein bisschen diese Heimatluft gewittert, die himmlische Herrlichkeit? Ich weiß es letztendlich nicht. Aber er war in seines Vaters Nähe. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich diese Stunden so entschwunden sind. Es war ihm wichtig, einfach auch auf sein Bar Mitzwa hin schon mal zu lernen, zu hören. Was lehren denn dort die Schriftgelehrten? Für uns ist es heute irgendwie fast ein Stück weit selbstverständlich. Wir können jederzeit daheim die Bibel aufschlagen. Damals war das nicht möglich. Die Tora, die Rolle gab es in keinem Haushalt. Die gab es vielleicht in der Synagoge Nazareth. Aber eigentlich zu Hause gab es es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich mit dem auseinandergesetzt hat, was er dort gesehen hat. Dass er sich genau, wie es hier heißt, mit den Gesetzeslehren, da saß er da, wie es ganz üblich war. Und so in so Pilgerzeit auch normal war. Man hätte sich hingesetzt, man wurden Fragen gestellt, es wurden ausgetauscht. Aber das Interessante ist, Jesus hat nicht nur Fragen gestellt, sondern er gab auch Antworten. Er hatte ein ganz besonderes, wohl auch Verständnis schon. Und deswegen dieser Gedanke, Jesus lernt im Vaterhaus. Er lernt letztendlich nochmal, was ist dort eigentlich, was sagen Sie dort, was erzählen Sie dort über den Vater, über mich? Interessanterweise wäre es natürlich schön zu wissen, was für Fragen hat denn Jesus gestellt. Ich habe mal gegoogelt, habe gesagt, gibt es da irgendjemand? Und tatsächlich, es gibt einen Prediger und Theologe, Valerius Herberger heißt er, könnt ihr mal googeln, ist so Lutheraner. Der hat ein paar Fragen tatsächlich formuliert. Ich habe sie euch mal mitgebracht. Er sagt, Jesus könnte vielleicht so Fragen gestellt haben, was bedeuten die Lämmer, die am Passamal geschlachtet werden? Was ist der goldene Leuchter im Tempel? Und was ist der Schaubrottisch? Was ist der Vorhang? Warum ist der da? Wann geht der hohe Priester da rein? Und. Letztendlich weiß ich nicht, ob Jesus diese Fragen gestellt hat, aber ich fand sie ganz interessant und mich hat vor allem dieser Gedanke fasziniert. Jesus lernt und befragt die Schriftgelehrten und diskutiert mit ihnen, gibt aber auch Antworten. Und ich habe euch einen Punkt mitgebracht, ihr seht es auf der Folie. Das dürft ihr in euren Rucksack mit einpacken, wenn ihr möchtet, wenn ihr nach Hause geht. Das Fragezeichen. Einfach Fragen zu stellen. Ich möchte euch ermutigen, sucht auch ihr wirklich jeden Tag neu im Wort Gottes. Sucht, was Jesus, was Gott euch sagen möchte. So wie es Jesus auch gemacht hat. Ich wünsche euch, dass in uns und in mir auch wieder so ein Feuer und so ein Brennen, ein Verlangen danach ist, dass wir Gottes Wort studieren wollen, dass wir lernen wollen. Dass wir Fragen stellen. Und das ist auch der Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Hast du ein Verlangen danach, Gottes Wort wirklich zu verstehen? Dich da hineinzuknien, die Zeit zu nutzen? Bald ist die Fastenzeit. Vielleicht eine Chance, auf irgendetwas zu verzichten, um sich ganz neu auf Gott auszurichten, an sein Wort zu schauen, zu lernen. Und dann vielleicht auch wieder ganz neu zu staunen über das, was Gott uns schenkt. In seinem Wort. Ein weiterer Gedanke. Während seine Eltern eigentlich ja, nicht bemerkt hatten, dass Jesus unterwegs war, und ich beziehe mich jetzt auf diese Verse 48 und 49, aber da gehören natürlich die drei ab 43 dazu, waren seine Eltern eigentlich schon unterwegs, Jesus im Tempel, wie auch immer das war, keine Ahnung, hat er dort übernachtet an dem Tempel, aber auf jeden Fall einen Tag später merken plötzlich seine Eltern, ups, Jesus ist nicht mehr da. Da waren die schon in Jericho wahrscheinlich. Ich frage mich natürlich, wie kann das sein? Ja, als Vater von Kindern, würde mir das auch passieren? Keine Ahnung. Manchmal wundert man sich, wenn man eine Nachricht hört, oh, jemand ist auf dem Parkplatz vergessen worden, die Leute sind schon losgefahren. Ja, irgendwie war das hier so. Ganz komisch, warum auch immer. Und ich möchte es nicht lächerlich machen, verstehe mich nicht falsch, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt in Maria und Josef hineinversetzen, das war der Horror. Das war der Horror. Die waren dort und haben alle Verwandte abgeklappert. Wo ist Jesus? Habt ihr ihn gesehen? Nein, der war nicht da. Natürlich war der 12 Jahre alt, also nicht mehr ganz klein, aber sorry, das ist ja schwierig. Ja? Und dann gehen sie ihn suchen, klar. Und jetzt habt ihr noch in Erinnerung, von Jericho, 1000 Höhenmeter, 26 Kilometer hoch, wieder nach Jerusalem, in diese Stadt, die doch groß war, da es viele Attraktionen sicherlich auch gab. Ja, dann suche ich da. Und Wahnsinn, keine Ahnung. Also ich glaube, Maria und Josef, die gingen die Düse. Ich weiß nicht, es wurde uns hier so ganz nüchtern irgendwo auch beschrieben, dass sie ihn gesucht haben. Aber ich kann mir vorstellen, die haben echt alles durchgemacht, was man sich nur vorstellen konnte. Und dann kommen die irgendwann mal am dritten Tag in den Tempel. Und dann steht hier, und Lukas sagt es so relativ nüchtern, aber schon etwas ehrlicher, glaube ich, ja. Seine Eltern waren außer sich. Die Mutter sagte zu Jesus, also zu ihrem Kind: Kind, warum hast du es das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Naja, völlig klar, oder? Das ist ja Wahnsinn, der Jesus ist weg und sie suchen ihn 3 Tage lang. Die haben alle Ängste der Welt ausgestanden. Und dann diese Antwort von Jesus: Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das jetzt frech, diese Antwort? Oder was ist denn das jetzt eigentlich, was hier Jesus sagt? Ich überlasse es euch mal, wie es euch dabei ging, aber als ich es dann mehrmals gelesen habe, da ist mir ein ganz anderer Gedanke gekommen. Da ist mir der Gedanke gekommen, Jesus hat eigentlich was ganz anderes hier mir zu sagen. Seht ihr, mir geht es manchmal wie Maria und Josef. Ich kenne Situationen in meinem Leben, da kommt so Angst hoch. Da ist Sorge da, da ist Panik da. Und ich denke nicht dran, dass ich jetzt zu Jesus gehen könnte. Vielleicht seid ihr anders, ich wünsche es euch, aber ich bin es manchmal nicht. Ich versuche selber krampfhaft Lösungen zu finden. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Bild auf einmal, das mir da in den Sinn kam. Und erst mal habe ich diesen Text so verstanden in der Art und Weise. Jesus hat es nicht bös gemeint und war nicht frech, die Antwort, sondern hat eigentlich gesagt, ganz logisch und eigentlich was völlig Normales, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Jesus ist nicht irgendwo immer, weiß ich was, in irgendeinem Imbissbude in Jerusalem gewesen, wo es vielleicht auch schön war, wo er vielleicht mit seinen Eltern war. Nein, der war da, wo sein Vater ist. Jesus ist dort, wo er sein muss. Er ist in seines Vaters Haus. Und da kann man ihn suchen und da findet man ihn. Denn und deswegen, Sorgen, Kummer, Angst macht mich manchmal orientierungslos. Deswegen der Kompass. Sich neu wieder auszurichten, sich wieder zu Jesus hinwenden, wieder seine Orientierung zu schärfen, dorthin zu gehen, wo mir wirklich, ja, wo Orientierung herkommt, wo mir Zuversicht, neue Hoffnung, wo mir vor allem Trost in allen Lebenslagen geschenkt wird. Bei Jesus finden wir Trost, Hoffnung und neue Orientierung. Und mir ist wichtig, weil ich das aus meinem Leben kenne, manchmal schafft man das selber auch nicht. Mir ist wichtig, wenn du Mut hast, dann geh auf jemanden zu und sag, hey, mir geht's gerade nicht gut im Glauben. Kannst du vielleicht für mich beten? Kannst du mir beistehen? Ja, das gehört auch dazu. Und dann gemeinsam in dieser Gemeinschaft vor Jesus zu kommen. Mir wird es immer wichtiger, dass man das wirklich nicht alleine sich da durchkämpfen muss, sondern dass man es gemeinsam auf dem Weg hin zu Jesus geht und sich dort auch all das dann wieder abholt, was man braucht. Und Jesus weiß, was du brauchst. Jesus kennt deine Situation durch und durch. Ein letzter Gedanke. Jesus wurde nicht verstehen, aber im Herzen tragen. Beziehe mich auf die letzten 2 Verse und vor allem auf den einen fett markierten. Da steht in Vers 50, sie verstanden nicht, was er damit meinte. Und dann passiert etwas, was ich genial finde. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Wenn du mal das Lukas-Evangelium und auch die anderen Evangelium lest, dann zieht sich das manchmal so ein roter Faden durch, dass man Dinge nicht versteht, die Jesus sagt und Jesus tut. Ich denke an Geschichten wie zum Beispiel, als Jesus die Leiden ankündigt hat bei den Jüngern. Da steht dann zum Beispiel, doch sie verstanden das Wort nicht, es blieb ihnen verborgen. Oder ich denke an die Geschichte der Emmaus-Jünger. Da laufen diese zwei Jünger einen richtig langen Weg mit Jesus und sie blicken es nicht, dass Jesus dabei ist. Sie haben es nicht verstanden. Und jetzt soll man nicht bei dem Nicht-Verstehen bleiben und sagen, nachher, dann ist es auch nicht so wichtig für mich. Nein, hier wird uns eigentlich Maria zum Vorbild. Sie hat auch das, was sie nicht verstanden hat, in ihrem Herzen bewahrt. Und deswegen dieses Herz. Wenn du das heute Morgen mitnimmst, auch Dinge, die du vielleicht im Wort Gottes oder die von Jesus nicht verstehst, trotzdem in deinem Herzen zu bewahren, so wie es eben hier ist, dann würde es mich riesig freuen darüber. Denn ich glaube, das ist das, was wir auch immer wieder lernen müssen. Der Same, der manchmal ausgestreut wird, so habe ich es jetzt gesagt, der braucht Zeit, bis er wurzelt. Wir werden nicht immer alles gleich verstehen, aber ich bin überzeugt davon, Gott schenkt uns nach und nach Verständnis dafür. Und so heißt es auch bei Jesus, und so möchte ich auch schließen mit diesem Vers 52. Auch Jesus nahm weiter zu an Jahren, als er wurde älter, aber auch an Verständnis. Er hat immer mehr verstanden. Er hat immer mehr kapiert. Das ist ein Prozess. Manchmal wünschen wir es, sofort alles gleich zu verstehen, aber hier ist es wirklich so. Maria hat es nicht verstanden, was Jesus sagt. Vielleicht hat sie es irgendwann mal später verstanden. Lukas lüftet das Geheimnis hier nicht. Aber nimm doch das bitte mit. Bewahrt es in eurem Herzen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen und euch diese Gedanken nochmal vor Augen stellen. Jesus lernt von seiner Familie, er lernt im Vaterhaus, er lernt beim Vater direkt. Es gibt Zeiten, wo wir orientierungslos sind, wo Sorgen und Kummer uns überlasten und wo wir nicht mehr wissen. Dann geh zu Jesus, such ihn dort, wo du ihn finden kannst, in seinem Wort. Nimm Menschen mit auf diese Reise und sag, Herr, gib mir einen Mensch zur Seite, der mich trägt in diesen schwierigen Zeiten. Und es gibt diese Menschen. Öffne dich. Manchmal braucht es diesen Mut zu sagen, hey, mir geht's nicht gut. Und dann gibt es Dinge, die du nicht verstehen wirst in deinem Leben. Aber dann trag sie im Herzen. Nimm sie mit und beweg sie weiter. Irgendwann mal kann es sein, dass Jesus, dass Gott, der Heilige Geist, dich darüber aufschließt, die ganzen Dinge, und zeigt, was er damit meinte. Ich möchte mit einem Lied schließen, das wir nachher auch singen. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun, so heißt es im Refrain. Wir singen nachher das Lied, aber ich möchte jetzt zum Schluss beten. Jesus Christus, danke, dass du uns diesen Text geschenkt hast, und ich möchte bitten, dass du jedem Einzelnen auch nochmal Dinge vielleicht neu wichtig machst, aus diesem Text heraus. Danke, dass wir von Jesus lernen dürfen, dass wir dich finden können, dass du auch dieses ganze Mensch geworden bist, und doch warst du ein besonderer Mensch. Du warst ohne Fehler, ohne Schuld und ohne Sünde, und letztendlich bist du das Opfer, das ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld und Sünde. Herr, dafür können wir dir gar nicht genug Danke sagen. Ich will dich loben und preisen darüber und möchte dich bitten, dass du jetzt auch in diesen Tag mit uns gehst und uns vielleicht auch nochmal die Ruhe schenkst, über das nachzudenken, was in deinem Wort steht. Und dass wir dieses Verlangen haben, weiter darin zu forschen und zu verstehen, dich immer besser kennenzulernen. Danke, Herr Jesus. Amen.